FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
Was bringt die Zukunft?
Wohin entwickelt sich unsere Demokratie? Was passiert mit dem Wert der Demokratie?
Wie wichtig ist die Naturlandschaft und ist die in Gefahr?
Was kann man beitragen?
Ist es noch das Wissen, was man vor 100 Jahren hatte? Oder hat sich das sehr verändert?
Muss das Wissen zum Unternehmen führen?
Gibt es eine Frage, die du dir häufig stellst? Hallo und herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und ich habe für diese Podcast-Folge gemeinsam mit Josef Rupp Frequently Asked Questions gestellt. Josef Rupp ist nicht nur leidenschaftlicher Fragensteller, er ist außerdem Eigentümer von Alma Käse und bereits in dritter Generation von Rupp Käse. Alles Käse kann zwar durchaus auch als Frequently Asked Question durchgehen, gesprochen haben wir aber über die wohl Most Frequently Asked Question überhaupt, mit der sich auch das FAQ Bregenzer Wald 2021 beschäftigt, nämlich wie geht's? Eine Frage, die sich einerseits nach dem Wohlbefinden erkundigt, dem eigenen, persönlichen, aber auch von uns allen als Gesellschaft und Gemeinschaft und andererseits wissen will, wie geht's? Wie geht etwas? Wie funktioniert etwas? Und wie kann etwas gemacht werden? Ja, und Josef Rupp hat mir vor dem Gespräch hier nicht nur einen Teller voller Käse hingestellt und ich entschuldige mich jetzt schon für den einen oder anderen Schmatzer, der da bald zu hören sein wird. Er blickt vor allem auch gerne über den eigenen Tellerrand hinaus mit Fragen wie, wie geht Demokratie, wie geht Zukunft, wie geht Bildung, wie geht Klimawende oder wie geht bzw. wo braucht es Widerstand?
FAQ im Gespräch.
Josef Rupp, herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir sitzen hier über dem Verkaufsladen von Alma. Alma Rupp, daneben das Werk. Quasi Alma Rupp sind ja zwei Namen, die man kennt im Zusammenhang mit Käse. Wie gehört das zusammen? Wie passt das zusammen?
Wie passt Alma und Rupp zusammen?
Ja.
Oi, das ist eine Geschichte, die geht lang zurück. Rupp ist ja gegründet von meinem Großvater 1908. Gleich einmal dort oben am Berg, am Eichenberg, dort war die erste Sennerei. Und Alma ist dann in den 20er Jahren gegründet worden. 100 Jahre haben wir dieses Jahr, also 1921. Und da hat es dann eine Geschichte gegeben im Weltkrieg, wo dann in den Nachwehen eigentlich nicht eine Konkurrenzsituation entstanden ist, sondern eine Feindschaft. Mit der habe ich aber eigentlich nichts zu tun gehabt. Das waren die Generationen davor. Und dann ist das so gekommen, dass man auch der EU-Beitritt hat bei uns so viel verändert. Denn 2008 Alma und kaufen können und die Marke, die aber natürlich in Österreich und besonders im Vorarlberg unglaublich verwurzelt ist, weitergeführt haben, bis heute weitergeführt haben und schade, dass man das im Podcast nicht sehr nah kam. In dem Raum hin eigentlich denn das Herz, was die Marke ausmacht, das ist der Käse, vor allem aus der Alp, aus dem Bregenzer Wald und aus dem Walsertal, dass wir das eben weiterführen im Markenkern.
Und die Alpe und der Bregenzer Wald, der ist ja auch im Logo mit dieser Sennerin, die noch in dieser ursprünglichen weißen Juppe, also der Tracht der Bregenzer Wälderinnen. Und da fällt mir natürlich auch ein, diese alte Sage von diesen wehrhaften Wälderinnen, die im 30-jährigen Krieg sich da in ihren weißen Juppen zur Wehr gesetzt haben. Und wenn ich jetzt so mich auch hier umschaue und diese Wälderin sehe und dieses, quasi, da denkt man eben nicht nur an den Bregenzer Wald und an die Alpwirtschaft, sondern auch an dieses Eigenständige, an dieses Wehrhafte. Was würdest du sagen, wogegen muss man sich irgendwie heutzutage noch wehren? Oder sagen wir es anders, wofür lohnt es sich oder wofür sollte man oder muss man irgendwie noch kämpfen?
Oh, für ganz viel.
Ja?
vor allem, also nicht kämpfen, aber einsetzen, ist, dass man viel von dem, was man Tradition und damit auch Verantwortung übernommen hat, mit der Alma und der Vorschau als Rupp, dass man das weiterführt. Da geht es um vor allem die Bewirtschaftung unserer Lebensräume, der Altwirtschaft und das wirklich betonen. Es geht nicht nur um den Bregenzer Wald, sondern vor allem auch um das Walsertal, das auch eine wichtige Rolle spielt und ist ja ganz interessant. Aber um das, für das lohnt es sich wirklich zum Einsetzen, dass man die Kulturlandschaft, die wir oft nicht einmal ausreichend genießen können in dem Stress, wo wir haben, aber die, um die uns alle Besucher, die herkommen, egal aus welchen Ländern, beneiden, wenn man mit denen im Frühling oder im Sommer auf die Alpen geht und dort sieht, dass man Landschaft vorfindet, die seit Jahrhunderten gepflegt und bewirtschaftet wird und dann auch noch ein tolles Produkt da rauskommt, dann ist das das, wofür sich das Team von mir und ich wirklich gerne einsetzen, dass wir das der nächsten Generation auch so weitergeben. Und da geht es nicht nur um also konservativ das Bewahren, sondern schon, wie kann man das halt weiterentwickeln, dass es auch in Zukunft noch da ist für die nächsten Generationen.
Und wenn du sagst, schauen, dass es für nächste Generationen, quasi Stichwort Klimawandel, ja, die Naturlandschaft ist ja, und die Gegend, wo die Rohprodukte für den Käse quasi hergestellt werden, bei einem Wein sagt man ja, man schmeckt, aus welcher Gegend der kommt. Wie wichtig ist die Naturlandschaft und ist die irgendwie auch in Gefahr?
Gut, also jetzt zum Wein, das muss ich jetzt erst zeigen, weil sonst vergiss ich es danach, wenn ich den zweiten Teil gegangen, das ist beim Käse gleich. Also wenn ich einen Kellermeister habe und mein Lingenau in den Käsekeller, also kann ich nur allen sagen, geht dort einmal vorbei und schon das an, da lacht das Herz, wenn du in einen Gang hineinschaust und Tausende und Abertausende, also bis zu 30.000 Laibe gepflegt siehst, dann freust du dich. Und wenn dort mit einem erfahrenen Kellermeister Käse probierst, dann kann der dir sagen, ist das ein Käse, der im Sommer oder im Winter gemacht wird, kann er dir sagen, dass er meint, aus Höhenlagen, dass er kommt oder manchmal auch sogar welche Regionen. Weil ähnlich wie beim Wein hängt es beim Käse natürlich auch ganz stark damit zusammen, was die Kühe fressen. Ob da mehr Blumen und Kräuter drin sind oder ob es mehr aus dem Tal kommt, wo einfach intensiver bewirtschaftet wird und darum einfach es nicht diese Vielfalt gibt, die es auf der Alp oben gibt. Also da gibt es wirklich Kellermeister vom Käse und Kellermeister beim Wein gibt es wirklich auch Parallelen. So, und jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen.
Der zweite Teil war, weil aber diese Naturlandschaft so wichtig ist.
Mit dem Klimawandel, ja. Gut, da haben wir ja, glaube ich, fast ein bisschen Glück bei uns, sowieso schon, also Glück im großen Problem, dass Klimawandel, auch wenn sich die Temperatur erhöht im Vorarlberg, wahrscheinlich nicht so massiv auswirkt wie jetzt in anderen Gegenden, vor allem im Mittelmeerraum und mit Wasserknappheit und all diesen Folgen. Es gibt natürlich auch dort Temperaturerhöhungen, aber was natürlich dort eine große Verantwortung in der Milchwirtschaft ist, das wissen wir ja, dass die Kühe einen wesentlichen Beitrag Milchkühe und vor allem Fleischkühe Schutzschicht haben durch CO2-Methanausstoß und weil sie jetzt viel furzen, wenn sie Milch und wenn sie verdauen. Und das ist wirklich, das ist ein Problem. Und das ist, auch wiederum muss ich sagen, mehr ein Problem für intensivere Landwirtschaft als wie für eine extensive. Da gibt es so Studien, dass man sieht, wenn auf der Alpen durch das Abgrasen und so, dass da die Bilanz gar nicht so schlecht ausschaut, als wie wenn du wirklich ganz intensiv bewirtschaftest. Aber es ist für die Milchwirtschaft in Summe ein ganz großes Thema, wo man auch natürlich bei uns diskutieren, aber da geht es auch darum, wirklich, wenn du sehr, sehr intensiv bewirtschaftest und Kühe schlachtest, wenige Kalbungszyklen so weiter hast. Das ist also ein komplexes Thema, wo wir mit der Mann so versuchen, eh zum Befassen und zum Überlegen, was kann man beitragen.
Und was kann man beitragen, zum Beispiel, wirklich?
Also zum einen schon, dass man diese extensive, das hören die Wälder jetzt, die bewirtschaften den oftmals nicht so gern, dass man Kurassen zum Beispiel hat, die nicht so leistungsintensiv sind, dass man nicht so sehr auf Leistung geht. Das führt dann dazu, dass man weniger Kraftfutter auf die Alpen bringen muss und es eine gesündere Bewirtschaftung dennoch gibt. Aber natürlich ist das komplex, weil das muss ja auch mit dem Einkommen der Bauern übereinstimmen. Aber dass man das thematisiert und diskutiert, das ist ganz sicher ein Teil jetzt im Bereich von der Alma. Und im Gesamtunternehmen geht es natürlich auch darum, so Entwicklungen wie vegane Produkte, die für einen richtigen Urkäser natürlich ein rotes Tuch darstellt. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man dem gegenüber offen ist und schaut, was gibt es da für Möglichkeiten.
Aber das heißt, vom Unternehmen her geht es eher um Bewusstseinsbildung und weniger um Vorgaben, die man den Bauern und Bäuerinnen auch macht bei der Produktion. Stimmt das?
Gott, den Bogen wieder zurück zu den Wehrhaften. Du musst mal einer Wälder Vorgaben machen. Denn bin ich sicher, dass es nicht durchsetzt. Nein, es geht um Überzeugungsarbeit. Oder? Und da muss man sagen, gibt es zum Glück im Bregenzer Wald einfach engagierte und in Zukunft denkende Leute. Das bekannteste ist sicher Kaspar Nazesimmer, oder, der frühzeitig da begonnen hat, aber der ehemalige Bürgermeister von Schwarzenberg, der Franz Jakob Gräber, der sich unglaublich einsetzt, Hugo Waldner, und dann gibt es ganz, ganz viele im Bregenzer Wald, die einfach Vordenker sind. Und das ist schon etwas, was auch dem Bregenzer Wald ausmacht.
Du hast erzählt, dass Alma jetzt seit 100 Jahren besteht und das wurde ja gegründet als Genossenschaft auch. Und eine Genossenschaft ist ja auch eine Form der, sag ich mal, eine demokratische Form, wo es irgendwie darum geht, den einzelnen Mitgliedern zu dienen. Ist das noch zu spüren oder anders gefragt, wie viel Demokratie ist eigentlich in so einem Unternehmen möglich?
Also mit Demokratie und Unternehmen, da ist jetzt zum Beispiel Corona, die Krisensituation, die wir gehabt haben die letzten eineinhalb Jahre, so, dass man sagen muss, im Krisenmanagement gibt es keine Demokratie. Da brauchst du wirklich klare, schnelle Entscheidungen und da wartet sich das Team und nicht nur jetzt im Unternehmen, ich glaube, das ist ja einmal in der Politik, in Krisensituationen erwartet man sich eine Führung mit schnellen Entscheidungen, aber das sind Krisensituationen. Sonst müsst ihr jetzt schauen, dass meine Mitarbeiter auch was dazu sagen, ob das demokratisch bei uns ist oder nicht. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass einer allein nicht einfach ein Unternehmen nicht führen kann. Das Unternehmen ist die Summe von allen und jeder im Unternehmen ist wichtig. Und ohne dass das Team ein gutes Team ist, das als Team auch arbeitet, und das heißt auch, Team ist für mich auch, dass sie gemeinsam arbeiten, demokratisch in dem Fall jetzt arbeiten, dass das für einen Erfolg wichtig ist. Zur Genossenschaft zurück, dort habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Gibt so wieder Parallelen vielleicht zur Politik. Die Genossenschaft, so wie ich es jetzt kenne, im Bereich von der Sennereien, die funktioniert bei mir dort gut, wo der einzelne Genosse noch nahe ist bei dem, was passiert und mithelfen kann. Wo der einzelne Bauer in einer, gibt's viele kleinere Dorfsennereien, noch zu einer Versammlung geht, noch versteht, über was diskutiert wird, wo es auch noch eine Arbeitsteilung gibt, wo die Bauern sagen, du, jetzt ist der Senn ausgefallen, wer kann Käse Pfleger oder im Verkaufshelfer oder solche Sachen, da macht es Sinn und funktioniert. Und das sind nur die Erfolgreichen. Wenn das so ist, wie es bei der Alma war und wie so sonst Genossenschaften gibt, wo das zweit weg ist, dann funktioniert es nicht mehr. Weil dann gibt es auch die Kontrollfunktionen nicht mehr und die Steuerungsfunktionen. Und wie soll ein Bauer, der 20 Kühe hat, mitreden können, wenn du eine Maschine kaufen sollst, die 2 Millionen Euro kostet und aus, was nicht, Italien kommt und Schmelzkäse macht, oder? Wie soll er das entscheiden? Rentiert sich das oder nicht? Das ist zu weit weg von dem, wo er seine Erfahrungen und Qualitäten hat. Und darum glaube ich, dann funktioniert es nicht mehr. Und irgendwie haben wir das ja auch, glaube ich, in der Politik so, oder? Dass in den Kleinen die Demokratie in kleinen Räumen wirklich besser funktioniert wie im Großen. Das ist so ganz subjektiv halt ein Eindruck, den ich habe. Oder wenn du schaust, Gemeinden auf Gemeindeniveau oder im Land, das, was man im Land managen kann, da gibt es noch eine große Nähe und funktioniert und gibt so Interesse. Und je weiter weg ist, je schwieriger wird es. Dann fängt man auch gleich an zum Schimpfen, was die in Wien machen. Und wenn man auf die in Wien nicht mehr schimpfen kann, dann schimpft man über die in Brüssel. Aber das ist so parallel, ja, was ich bei den Genossenschaften sehe. Ich glaube, es hat Berechtigung und das war unglaublich wichtig in den 20er Jahren und in den kleinen Genossenschaften ist es heute noch. Aber wenn die Distanz vom Genossen zu dem, was im Betrieb passiert, zu groß wird, dann glaube ich nicht, dass das die richtige Form ist, Unternehmen zum Führen.
Und jetzt ist ja die Alma eben, wie du schon gesagt hast, ganz verbunden mit diesen kleinen Genossenschaften, mit diesen Alpwirtschaften unter anderem. Ihr habt natürlich auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr im Betrieb?
Fast 800 zwischenzeitlich.
Man hört ja auch immer, dass Unternehmen so Probleme haben, auch Mitarbeiterinnen oder Fachkräfte zu finden. Gleichzeitig hört man eben von Arbeitslosigkeit. Ist das was, womit ihr zu kämpfen habt?
Da haben wir viel zum Kämpfen. Also, wenn es Junge gibt, die Sennerinnen werden wollen oder Senner werden wollen, bitte melden. Ist ein ganz ein toller Beruf, wir haben auch tolle Beispiele davon. Also auch für Frauen, die gern handwerklich was machen möchten. Das ist ein toller Beruf, auch wenn es nur im Sommer auf der Alp ist oder Lehre machen, ist wirklich wichtig. Aber in Summe ist das ganz sicher jetzt nicht nur für uns, sondern für die ganze Industrie im Vorarlberg ein Problem, Arbeitskräfte zu finden.
Aber woran liegt das dann, dass man keine Arbeitskräfte findet in den Bereichen? Ist das Interesse an diesem Handwerk verloren gegangen? Oder?
Jetzt konkret vom Senner?
Ja.
Ja, ganz sicher ist es so schon. Die Berufe, Senner schon oder ein Bäckerer oder ein Fleischerer, das sind einfach Berufe, wo viel manuelle Arbeit gefordert ist, aber gleichzeitig ist es so handwerklich, du musst viel können, ist von den Arbeitszeiten schwer zum Regulieren, geht auch nicht mit Bartek und den Bartek freinehmen, gerade in einer kleinen Genossenschaft, das ist einfach ein 7-Tages-Job. Ne? Dort ist es natürlich so, die haben dann am Vormittag zum Tour, wenn gekäst wird und dafür der ganze Nachmittag frei. Und das muss man wählen, aber das ist ganz sicher eine der großen Herausforderungen, die man hat. Aber zurück jetzt noch einmal zum ersten Teil der Frage, gesehen hast, mit Alma und Alpwirtschaft. Was wir dort schon gesehen haben, ist, dass, wo wir die Alma übernommen haben, dass die Alma, die eigentlich die Bauern vertritt, 20 Kilo von dem tollen Produkt als Alpkäse verkauft hat, weil das ist schwieriger. Die haben das alles als Bergkäse verkauft oder als andere Produkte, aber nicht als Alpkäse. Und obwohl das eigentlich ihre Eigentümer waren, ein Großteil der einzelnen Genossen, und obwohl es das so war, haben wir gesehen, dass die sich für die Alpwirtschaft eigentlich nicht wirklich eingesetzt haben. Zumindest in den Jahren, den letzten 10, 15 Jahren, bevor wir sie gekauft haben und wir damals schon wesentlich mehr für die Alpkäse da haben, als privates Unternehmen, als wie es damals die Alma Genossenschaft gemacht hat.
Weil du vorher auch gesagt hast, ein Aufruf quasi an alle, die Sennerin werden wollen oder Senner, weil du auch dezidiert gesagt hast, Sennerinnen. Und ihr habt ja die Michaela Hammerer, die 2018 Sennerin des Jahres geworden ist. Eher was man selten liest, Sennerin. Man hat noch dieses Bild vom Senner, weil man ja auch diese schweren Käseleibe irgendwie tragen muss. Ist das was, weil wir auch über Tradition gesprochen haben, eine Tradition, mit der man auch brechen sollte oder möchte?
Muss.
Ja?
Ja, aber wie in allen Berufen. Also ja. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass nicht gezwungen, also ich bin nicht für Quoten, aber das ist aus dem Interesse von den Unternehmen selbst, dass du Frauen in wichtigen Positionen brauchst und gleichwertig auch. Da kommen jetzt gleich eine ganze Reihe von anderen Problemen wie Kinderbetreuung und so weiter, aber da bin ich überzeugt und wie gesagt, wir haben im Timo eine ganze Gruppe von ganz tollen Frauen und das ist eine der großen Chancen. Auch zurück zu dem, was wir vorgesehen haben, mit Arbeitskräftemangel darum, das ist etwas, wo man wirklich schon muss, mehr Schwergewicht darauf zu legen. Mehr Frauen auch in Berufe, die scheinbare Männerdomänen sind. Und also das mit den schweren Käseleiben ist in einer modernen Sennerei auch nicht mehr so. Da gibt es die technischen Hilfsmittel. Aber es ist natürlich eine strenge Arbeit, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man 100 Kilo schwere Emmentaler Leib durch Gegend tragen muss. Das ist es nicht mehr.
Das ist ja also ein jahrhundertealtes Wissen eigentlich, dieses Sennerei-Wissen, ja, wie man einen Käse macht. Ist das dann eine Lehre auch? Oder ist es, wie wird dieses Wissen auch weitergegeben? Ist es noch das Wissen, was man vor 100 Jahren hatte? Oder hat sich das sehr verändert?
Also jetzt beim Berg- und Alpkäse ist es im Grunde das Wissen, was über Jahrhunderte kommt. Und wenn man das lernen möchte, kann man wirklich in einem Alpkäse-Kurs, der wird zweimal im Jahr durchgeführt, in 3 oder 4 Tagen, das muss ich sagen, organisiert der Alpwirtschaftsverein, ist wirklich ganz toll, kann man lernen, wie man Alpkäse macht, Bergkäse macht. Aber was man natürlich, wenn man die Ausbildung macht, lernt, ist das Ganze drumherum. Also wenn die Produktion halt einmal nicht funktioniert, was ist der Grund, weshalb der Käse nicht gut wird? Oder die ganze Hygiene, die ganzen Risikobewertungen, die es gibt. Also da gibt es wirklich viele Sachen, wo einfach man viel, viel gelernt hat in den letzten Jahrzehnten. Und das lernt man halt in der Lehre auch, wie in anderen Berufen. Oh, also das Käse machen selber, das ist wie du selber, wenn du daheim kochst, kannst du gut kochen und kommt was raus, aber ein gelernter Koch kann halt einfach ein bisschen mehr und weiß auch mehr. Weiß über die Zutaten mehr, weiß über Allergene irgendetwas und das weiß halt der ausgebildete Senner, was es für Risiken gibt.
Muss man, um so ein Unternehmen zu führen, muss man da selber Ahnung davon haben? Hast du Ahnung, sagen wir es so?
Also ich habe, seit ich klein war, im Betrieb schaffen müssen. Also das haben bei uns in der Familie alle in der Ferien schaffen müssen. Ich war selber auch in Doren einen Sommer lang und habe dort noch wirklich die 80 bis 100 Kilo schwere Emmentaler Block Sommer trägt und habe das selber gelernt, habe bei uns eigentlich alle Produktionsstufen durchgemacht, jeweils in den Sommerferien. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das weiß und sieht und gelernt hat und dass man damit auch einen anderen Zugang zur Arbeit hat, dass du einen Respekt kriegst vor dem, was die Mitarbeiter auch im Lager, was die leisten. Oder wenn wir eine Frau haben, die eine Maschinenführerin ist, dass man sieht, nicht abschätzig, wo man sieht, die tut ja nur eine Maschine bedienen. Wenn man das selber mal gemacht hat, dass man das sieht, was da dahinter ist, dass das wirklich eine verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe ist. Muss das wissen zum Unternehmen führen? Nein. Aber ich glaube, es ist wichtig für das Wertegerüst, das du kriegen solltest, wenn du ein Unternehmen führst, dass du weißt, dass hinter den Zahlen ganz viele Menschen stecken, von eben der Einigungsfrau bis zum Chefbuchhalter. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wenn du im Unternehmen in einer leitenden Funktion bist, dass du einmal selber Käse abpackt hast und Karton auf Palette gepickt hast.
Und war das für dich immer schon klar oder war das mehr für deine Familie klar, weil das auch ein Familienunternehmen ist, dass du das mal machen wirst, dass du mit Käseproduktion was zu tun hast? Oder gab es so Momente, wo du dir gedacht hast, und jetzt werde ich Architekt?
Architekt ist meine Frau. Also das habe ich nicht mehr. Die Tür war zu, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Nein, für meine Familie war es, glaube ich, immer klar. Ich bin Josef der Dritte, Großvater war Josef, mein Papa Josef, ich. Und darum war das für die Familie klar. Für mich selbst, ich habe mir selber zweimal im Leben bewusst die Frage gestellt, will ich das? Und das dann auch bewusst für mich selbst beantwortet, dass ich das will. Und wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte zurückschaue, dann bin ich auch glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die anderen Sachen hätte ich nicht so gut machen können, was es uns alternativ gemacht hätte.
Aber es ist nicht als Bürde empfunden, sondern als Aufgabe, die du angehen willst.
Keinesfalls. Bürde wäre es gewesen, wenn ich es gemacht hätte, ohne selbst und freiwillig mich dafür zu entscheiden. Das inne zwungen in diese Rolle, habe ich mich nie gefühlt. Nie gefühlt. Und ja, wenn es so gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich gegangen.
Und hättest was gemacht?
Pflichtarchitektur. Nein, aber ich hab, was ich mir überlegt habe, was mir in der Schule und dann auch der Schule gefallen hat, das war Mathematik. Und ich wäre aber ganz sicher kein guter Mathematiker geworden. Und also da hat es mir einfach gefehlt. Aber das hat mich spannend, das hat mich interessiert und habe mich in der Schule auch eher leicht da. Aber ich weiß jetzt, dass ich ganz sicher in dem, was ich tue, mehr bewegen habe können und kann, als wie wenn ich Mathematiker geworden wäre.
Obwohl Mathematik ja auch nicht ganz unnütz ist, wenn man ein Unternehmen führt.
Zahlenverständnis. Aber das ist nicht Mathematik. Oder? Ich glaube schon, Zahlenverständnis ist wichtig. Und das hat mir viel geholfen. Oder? Das ist heute noch, wenn wir Mitarbeiter Zahlen bringen auf einem Excel-Blatt, dann sind sie relativ schnell, ob da ein Fehler drin ist oder nicht.
Wir haben schon gesagt, die Alma, die jetzt eigentlich ihr 100-Jahre-Jubiläum feiert, und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, wie das entstanden ist, und die ist jetzt auch in dritter Generation. Das klingt ja nach, es geht weiter. Ja, das heißt, das ist auch etwas, was von der Vergangenheit in die Gegenwart, die damalige Zukunft getragen wurde und das jetzt wieder weitergetragen wird. Was würdest du sagen, was bringt die Zukunft? Ja, was tun sich für neue Felder vielleicht auf oder was verändert sich noch oder bleibt es gleich?
Nein, es ändert sich sicher, aber was sich ändert, das ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, wie gesagt, für den kleinen Bereich, wo wir jetzt übersehen und einen Einfluss haben, das ist die Alpwirtschaft in Vorarlberg. Das hoffen wir, dass sie sich weiterentwickelt als Erholungsräume. Hoffentlich nicht entwickelt in eine Richtung vor Disneyland, wie es das in anderen Gegenden gibt, wo die Alpen, die bewirtschaftet wird, wirklich nur noch wie Disneyland ausschaut, sondern dass es bei uns wirklich noch Teil ist des Lebensraums, der Kultur und dass es einfach diese Art von kleinräumiger Landwirtschaft, die verbunden ist mit Tourismus, mit den anderen Bereichen, dass das bleibt, das würde ich mir in der Zukunft wünschen und hoffen, dass das so bleibt. Wie es im Unternehmen, ob das in einer nächsten und übernächsten Generation noch Familienunternehmen ist oder ob sich das ändert, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es ein Unternehmen in 100 Jahren ohne gäbe wird und dass es ohne in 100 Jahren ein wichtiger Bestandteil in der Region ist, in Vorarlberg, in Österreich ist, das wäre schön und das ist etwas, wo das Team und ich uns, glaube ich, einsetzen, dass das so bleibt.
Der Podcast, den wir da gerade aufnehmen, ist ja FAQ-Podcast, Frequently Asked Question, also häufig gestellte Fragen. Gibt es eine Frage, die du dir häufig stellst?
ja, ob das, was wir tun, und ob das richtig und verantwortungsvoll und so ist, dass es für die Gesellschaft einen Mehrwert bringt, und sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen, ist das richtig, was man tut. Ja, das stelle ich mir schon immer wieder. Und da gibt es jetzt für natürlich viele Fragen, die man sich in der politischen Situation derzeit stellen muss, wenn man aufmerksamer Beobachter ist von dem, was in Österreich und in den Ländern rundum passiert.
Nämlich?
Begonnen hat es mit Demokratie. Wohin entwickelt sich unsere Demokratie? Was passiert mit den stärker werdenden autoritären Bewegungen, mit dem Wert der Demokratie, dass den Eindruck hast, dass für viele Leute Demokratie nicht mehr den Wert hat, und das öffnet dann Möglichkeiten für einfach nicht gute Entwicklungen, autoritäre Regime, und das sind groß, das ist wirklich große Fragen, die einem befassen.
Habe ich noch eine letzte Frage. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, früher war alles besser, vor allem die Zukunft. Stimmt das?
Nein, ich bin im Grunde ein Optimist, und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man positiv eingestellt ist und mehr die Chancen und das Positive sieht und das auch ausstrahlt und weitergibt, weil nur so kannst du die Probleme, die kommen werden, auch wirklich bewältigen. Es bringt und nur zum Jammerer. Ja, also eine grundpositive Einstellung, das nicht heißt, das kommt automatisch, sondern sich auch dafür einzusetzen, aber das habe ich ganz sicher. Und ich glaube, das ist für jeden wichtig, auch für Mitarbeiter, wenn du siehst, das ist wichtig, das ist für mich einmal zumindest wichtig, und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass Menschen eine positive Grundeinstellung hat. Das bringt fürs Unternehmen, für jeden persönlich einfach viel und ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das habe ich grundsätzlich schon. Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Heute regnet es draußen, aber es hat mehr Sonne als wir Regentage.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Positiv in die Zukunft blicken. Danke, Josef Rupp, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön.
Gerne, ja.
Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören, und vielleicht, also hoffentlich, sehen wir uns ja beim FAQ Bregenzer Wald zum gemeinsamen Fragenstellen. Wer gerne wissen möchte, was das FAQ Bregenzer Wald ist und wer da aller noch so Fragen stellt, alle Infos dazu findet ihr in der Shownote. Im neuen What the Fuck Magazin beschäftigen wir uns übrigens gerade mit unkonventionellen Tipps gegen Stress. Unter anderem kann man da etwas über ASMR lesen. Für manche ein alter Hut, andere haben noch nie davon gehört. Es geht da um die gleichzeitig anregende und beruhigende Wirkung von bestimmten Triggergeräuschen wie Flüstern, Klopfen, Schmatzen, Bürstenklacken und ähnlichem. Ob das mit meiner Flüsterstimme gerade auch funktioniert, bezweifle ich jetzt mal. Normalerweise sollte sich ein angenehmes Kribbeln einstellen. Manche sprechen von einem regelrechten Gehirnorgasmus. Bei mir lösen ja Natursounds, wie die folgenden jetzt von einer Alpe, fast noch bessere Empfindungen aus. Und wenn man beim Zuhören gleichzeitig auch noch an Käse denkt, dann dürfte das mit dem Gehirnorgasmus mit ziemlicher Sicherheit funktionieren. Ganz ohne Flüstern. Viel Spaß also. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
What the fuck?